Das ist die Geschichte von heute. Ein bisschen anders erzählt, als wir sie gleich Vers für Vers in der Bibel durchsehen können. Ich fand das Video mega stark aus dem Grund, weil wir oft eine Geschichte aus der Bibel lesen und sie sehr sachlich erzählt wird. Und wir manchmal den Bezug nicht davon haben, dass das Menschen sind, die in ihrem Alltag Jesus begegnet sind. In ihren Höhen und in ihren Tiefen Jesus begegnet sind. Sie hatten einen Alltag und sie waren Menschen, die einfach ihr Leben vor sich hingelebt haben. So wie wir auch. Und das macht die Begegnung so wahnsinnig groß mit dem Lebendigen, wie ich ihn gerne nenne. In der Bibel ist die Geschichte gar nicht so blumig beschrieben, relativ kurz, relativ wenig, ohne Emotionen. Und wir lesen sie, Textabschnitt. Was hat diese Geschichte so einzigartig gemacht? Wir lesen in Johannes, im 8. Kapitel, im 1. Vers. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Also Jesus ging aus der Nacht heraus. Er hat den Abend vorher auch schon im Tempel verbracht und ist definitiv ein Frühaufsteher und geht am nächsten Morgen ganz früh wieder dorthin zurück. Und er hat anscheinend seinen Job sehr gut gemacht, wenn nämlich um diese gleiche Uhrzeit sehr früh morgens viele Menschen da sind und nur um ihn hören zu können. Sie wollen kein Wort verpassen, was dieser eine erzählt. Soweit, so gut. Weiter geht's. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Wie ich schon sagte, wahrscheinlich hat Jesus ziemlich gut gesprochen, dass Menschen zu aller Herrgottsfrühe sich auf den Weg in den Tempel gemacht haben, um ihn zu hören. Und während er dort spricht, passiert etwas. Warum haben die Gesetzeslehrer und Pharisäer das an dieser Stelle getan? Warum nicht später? Warum nicht vielleicht nicht ganz so in der Öffentlichkeit? Warum wollten sie definitiv etwas Böses hier tun? Wenn wir ein bisschen weiter vorschauen in den Kapiteln Johannes 6, passiert Folgendes. Jesus macht Menschen satt. Nicht so außergewöhnlich, wenn man gut kochen kann. Das Außergewöhnliche war, es war weit weg von jeglichen Städten. Es waren 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, die mit 5 Broten und 2 Fischen satt geworden sind. Er hat ein riesiges Wunder getan. Dann hat er seinen Jüngern befohlen, alles klar, schippert mit dem Schiff schon mal rüber auf die andere Seite von dem See, wo sie gerade waren. Ich komme nach. Jesus nahm den direkten Weg über dem Wasser. Und die ganze Menschenherde, die das mitbekommen hat, am nächsten Morgen kamen andere Schiffe wieder zurück und haben erzählt, hey, Jesus ist da drüben, machten sich 5000 Männer plus Frauen plus Kinder um den See herum, um Jesus wieder zuhören zu können. Recht viel Bewegung in einer sehr kurzen Zeit. Im Kapitel weiter lesen wir, dass Jesus im Laubhüttenfest war. Das war eines der größten, heiligsten Feste zur damaligen Zeit, vergleichbar mit Weihnachten bei uns. Er ist dort gewesen und hat sich als den wahren, echten und einzigartigen Messias offenbart. Messias hieß damals Erlöser, der Befreier vom Volk Israel. Dieser Titel, Sohn Gottes, haben nicht viele Menschen gehabt. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war das keine gute Sache für die Pharisäer, weil sie Angst hatten, das ist ein Lügner. Der wiegelt das Volk auf und der bringt die Menschen weg von diesem Gott weg. Das heißt, auch dort, alle Alarmglocken waren an, die Pharisäer und Gesetzeslehrer hatten Angst vor diesem Jesus, was er noch mehr in Bewegung bringen könnte. Deshalb versuchten sie ihn mit allen Tricks, Sachen, die sie auf der Liste hatten, ihn abzuwenden. Ihn bloßzustellen, ihn als Schwätzer bloßzustellen. So ging es eben auch in Kapitel 8, wo es wie folgt weiterging. Dann sagten sie zu Jesus, Herr Lehrer, diese Frau wurde gerade mit einem Mann im Bett erwischt, obwohl sie mit einem anderen verheiratet ist. Sowas ist doch Ehebruch. Nach den Gesetzen von Mose müssten sie jetzt von mehreren so lange mit Steinen beworfen werden, bis sie tot sind. Was sagen Sie zu diesem absolut eindeutigen Fall? Da gehen erstmal recht viele Gedanken durch den Kopf, also zumindest mir. Wo ist der Typ? Was ist passiert? Warum ist ein Ehebruch zur damaligen Zeit, wir reden von der damaligen Zeit, eine so große Auswirkung gewesen, dass die Todesstrafe drauf war? Was ist da genau passiert? Und natürlich, ich glaube, die Situation ist so ziemlich die letzte, wo ich erwischt werden möchte. Ich glaube, das Gefühl, was diese Frau gefühlt hat, kann ich nur im ganz minimal erahnen. Ich will es gar nicht wissen. Schwierig. Wir haben es im Video gesehen. Die Familien, Bekannte, Freunde, dein ganzes Umfeld, was du im Alltag hast, war dabei. Sehr wahrscheinlich. Warum also ein Todesurteil? Die Frau war verheiratet, das heißt, zur damaligen Zeit war die Frau rechtlich an den Mann gebunden. Man kann auch von der damaligen Sprache her Mann auch als Besitzer übersetzen. Das ist ungefähr das gleiche Xi. Das heißt, der Ehemann wurde sehr sachlich und rechtlich um seinen Besitz betrogen. Es war nicht gut. Die soziale Auswirkung von einer Frau war, sie war schutzlos. Sie brauchte Schutz. Deshalb war sie, solange sie nicht verheiratet war, im Schutz von ihrem Papa und ihren Brüdern. Und wenn der Papa gestorben ist, war sie unter dem Schutz von dem Bruder, von dem Ältesten. Und wenn sie verheiratet war, ging dieser Schutz über zur Familie des Mannes. Wenn jetzt so eine Geschichte passiert ist oder andere Geschichten passiert sind, wie zum Beispiel, dass sie keine Kinder bekommen konnte, hatte der Mann das Recht, die Ehe aufzulösen. In dem Fall, kein Kind zu bekommen, konnte er die Ehe auflösen und die Frau konnte wieder, wenn der Papa sie angenommen hat, wieder zurück ins Elternhaus gehen, um wieder Schutz zu haben. Es ist ein sehr großes Schutzdenken dort. Frau muss beschützt werden. Ein kleines bisschen anders als heute. Ich war letztes Jahr in Jordanien gewesen und da ist es noch recht ähnlich. Wenn eine Frau innerhalb von einem oder zwei Jahren kein Kind bekommt, wenn sie verheiratet ist, hat der Mann das Recht, die Frau sich von der Frau scheiden zu lassen. Die Frau ist schutzlos, wenn sie nicht zum Mann, zum Vater zurückkommen kann oder zu einem Bruder. Die Geschichte ist dann die, dass die Frau natürlich arbeiten kann, aber natürlich noch ein bisschen mehr. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sexuell misshandelt wird, ist recht hoch. Viele Frauen heute noch gehen deshalb sehr gerne eher zu den Widerstandskämpfern. Sie sagen, lieber sterbe ich für eine gute Sache und eine gute Zukunft für meine ganzen jungen Menschen in meinem Land, als dass ich so ein Leben führen muss. Im Nahen Osten ist das noch nicht so weit weg wie bei uns im aufgeklärten Westen. Der Besitzer ist überschrieben worden. Jetzt hat die Frau einen Schritt zu weit getan und hat sich in einen anderen verliebt. Wichtig in dieser Geschichte ist Folgendes. Den Pharisäern und Gesetzeslehrern geht es 0, gar nicht darum, hier Recht zu sprechen. Es geht ihnen auch nicht darum, der Frau oder dem Mann zu helfen oder zu unterstützen, der Familie irgendwas wieder Gutes zu tun. Das ist eine Falle, kein Gerichtssaal. Das macht es noch schlimmer für die Pharisäer, weil sie jemanden, der wirklich in Not ist, ausnutzen, um ihre Ziele zu erreichen, nämlich Jesus beseitigen zu können. Die Frau hat gesündigt, ja. Die Frau war eine Ehebrecherin, selbst Jesus zweifelt das nicht an. Aber der Weg dahin zur Rechtsprechung müsste anders passieren. Es ist eine ernstzunehmende Geschichte, ganz klar. Und doch wollen sie Jesus einen Grund liefern, um Jesus zu enttarnen. Die Volksbibel bringt es hier in dem Text wunderbar suffisant. Herr Lehrer, sagen Sie doch mal, ist doch ein eindeutiger Fall. Was passiert hier? Damals gab es nur genau zwei Wege, um entscheiden zu können. Schuldig oder nicht schuldig. Was anderes gibt es nicht. Wenn jetzt Jesus gesagt hätte, schuldig, wäre seine Barmherzigkeit in Frage gestellt worden. Alles, wovon er gesprochen hat, alles, wofür er gelebt hat, bis zu diesem Zeitpunkt, Freund der Sünder, Freund der Leute, die ausgestoßen sind, Leute, die irgendwie nicht gut drauf sind, können bei ihm sein. Er vergibt, er ist fröhlich, er gibt Hoffnung auf Veränderung. All das wäre mit dem Ziel, wenn Jesus gesagt hätte, ja, das stimmt, die Frau hat einen Ehebruch begangen, fertig ist die Geschichte, wir müssen sie verurteilen. Das zweite Problem mit dieser Verurteilungsgeschichte ist folgende. Die Juden waren damals unter römischer Besatzung und nur die römische Besatzung durfte Todesurteile aussprechen. Wenn jetzt Jesus gesagt hätte, bringt eure Steine gleich mit und wir werden sie gleich hier auf der Stelle steinigen, bis sie tot ist, wäre das unglaublich schwierig gewesen für die politischen und politischen Beziehungen zwischen den Juden und den Römern. Er hätte gleichzeitig recht viele Probleme bekommen mit der römischen Besatzung selbst. Wenn er jetzt gesagt hätte, alles klar, jo, die Frau hat Ehebruch begangen, aber schwamm drüber, ich bin für die Hoffnung und für die Gnade zuständig, dann wäre Folgendes passiert. Er hätte Gesetzesuntreue bestrafen können. Man hätte ihm vorwerfen können, hey, du hältst dich nicht mal an deine Regeln von deinem eigenen Volk. Bist du eigentlich wirklich ein Jude? Und was machst du hier eigentlich? Er hätte aufgelöst, nämlich die ganze Frömmigkeit und Rechtschaffenheit wäre in Frage gestellt worden. All das, wofür er auch gekämpft und gestanden ist. Das heißt, es war eine unglaublich brenzliche Situation und für Jesus eigentlich eine scheinbar Lose-Lose-Situation. Egal wie er entschieden hätte, es wäre falsch gewesen. Für ihn und für die Leute, die an ihn glaubten. Wie reagiert Jesus hier? Lesen wir weiter. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Okay, was ist hier passiert? Es gibt keinen Schlagabtausch, keine große Show. Und wie ich das erste Mal gelesen oder gehört habe, habe ich gedacht, da hat jemand einen Witz gesagt und ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe die Pointe nicht verstanden. Was genau ist hier passiert? Erst gibt es nur eine Ja- oder Nein-Geschichte und plötzlich ist alles aufgelöst und plötzlich ist alles anders. Warum? Was ist hier passiert? Jesus schrieb in den Sand. Das ist so ziemlich das erste und einzige Mal in der Bibel, dass wir lesen, dass Jesus etwas schrieb. Eine wichtige Sache. Weiter ist, natürlich gab es viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben, was hat er denn genau geschrieben? Viele kamen auf die Idee, hey, es könnte sein, dass er die Namen von den Leuten irgendwie geschrieben hat oder auch nicht. Wir wissen nicht, was er geschrieben hat. Der messianische Jude Arnold Fruchtenbaum sagte dazu, dass es im Griechischen nicht darum geht, dass Jesus etwas schrieb, sondern womit er schrieb. Er schrieb mit seinem Finger. Es gibt 613 Gebote im jüdischen Volk. 603 wurden mit einem Stift auf Papyrus geschrieben. Und genau 10 waren zu finden auf zwei Steintafeln. Und wer hat diese zwei Steintafeln beschriftet? Es war der Finger Gottes. Er sagt, Arnold Fruchtenbaum sagt, hier geht es nicht darum, was Jesus schrieb, sondern dass er schrieb, und zwar mit seinem Finger, wie damals vor langer, langer Zeit Gott dem Mose seine Gesetze gegeben hat. Er sagt damit, ich schreibe genau wie mein Vater mit dem Finger und ich schreibe neue Gesetze und ich kann mitentscheiden, was Recht und Unrecht ist. Die Geschichte mit dem Gesetz des Moses war folgendes. Mindestens 2 Menschen mussten da sein, die eine Person verurteilen konnten wegen einer bestimmten Sache. 2 Menschen. Ihr könnt euch vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand beim Ehebruch erwischt worden ist und dass mindestens 2 Menschen dabei sind, ist relativ klein. Jetzt sagt Jesus folgendes. Wer noch nie gesündigt hat, er meint hier nicht, wer vollkommen ist, noch nie etwas falsch gemacht hat. Weil selbst die Bibel sagt, kein Mensch hat jemals geschafft, ohne Sünde zu leben, außer Jesus selbst, der ganz Gott und ganz Mensch war. Hier ist nicht gemeint, wer einfach noch nie was Böses oder Schlechtes gemacht oder getan hat, der soll den ersten Stein werfen. Hier geht es darum, dass damals gesagt wurde, ein Mensch durfte erst einen anderen Menschen verurteilen, wenn er selbst nicht die gleiche Sünde schon mal getan hat. Der Fakt, dass alle Gesetzeslehrer und Pharisäer gegangen sind, tief betroffen, lässt vermuten, dass sie das Gleiche schon auch mal getan haben. Und das Verrückte ist, das wusste keiner außer Jesus, der nicht das Äußere schaut, sondern ins Tief, ins Herz hineinschaut und wusste, wen er vor sich hat. Es ist ein Riesenrisiko, sich komplett zu öffnen oder einem Gott auszusetzen, der einen komplett sieht, durch und durch. Und es hilft, wenn man weiß, dass dieser Gott nicht Verurteilen im Blick hat oder etwas Böses mit dir im Blick hat, sondern etwas Gutes. Dinge, die ans Licht kommen, können verändert werden, können bearbeitet werden. Die Reaktion der Pharisäer ist eindeutig in dieser Geschichte. Eine ziemlich unerwartete Wendung, ohne Showdown, ohne fliegende Steine. Übrig bleibt nur noch Jesus und die Frau. Wir lesen weiter. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige von jetzt an nicht mehr. Ende gut, alles gut? Schauen wir genauer rein. Jesus löst den Fall auf, indem er gleichzeitig gerecht ist, indem er sagt, sündige nicht wieder. Er erkennt, sie hat etwas Falsches gemacht. Und gleichzeitig ist er gnädig, indem er sagt, du kannst gehen. Du darfst wieder weiterleben. Gerecht und Barmherzigkeit treffen hier zusammen. Er verwischt nicht das Gesetz, indem er sagt, Schwamm drüber, wir reden einfach nicht mehr drüber, diese Seite wird aus deinem Leben rausgerissen und du kannst wieder eine neue Seite anfangen. Und gleichzeitig verurteilt Jesus auch die Frau nicht, wenn niemand anderes es tut. Äußerlich hätte sie definitiv Strafe verdient, aber er sieht das Herz an. Was ist der Unterschied zwischen den Pharisäern und der Frau? Die Gruppe, die so viel mit ihm geredet hat in diesen ganzen Versen, unglaublich viel debattiert hat, hervorgebracht hat, geht schweigend und voller Scham und voller Entsetzen über sich selbst nach Hause. Und eigentlich hätte hier auch die Geschichte zu Ende sein können. Jesus sieht alles, was du tust. Sei vorsichtig, mit wem du dich anlegst, und am besten versteckst du dich, Mensch. Aber die Geschichte geht weiter. Sie rückt eine Frau, die am Tiefpunkt ihres Lebens ist, und diese Frau begegnet Jesus, der Hoffnungsvolle. Er schenkt ihr neue Hoffnung und ein neues Leben, ein zweites Leben, wenn man so möchte. Gnade ist völlig unverdient. Die Frau hat weder was tun können, sagen können, sie hat genau zwei Worte gesagt in dieser ganzen Debatte. Nein, Herr, mehr kam nicht raus. Und die, die viele Worte gemacht haben, die sind mit Scham nur zurückgegangen, nach Hause gegangen. Was ist der Hauptgedanke dieser ganzen Geschichte? Wir alle sind schuldig. Wir alle schaffen es nicht, aus unserem eigenen Hamsterrad rauszugehen. Auch wenn wir Dinge uns vornehmen und es gut machen wollen, schaffen wir es nicht. Selbst Menschen wie Paulus haben es nicht geschafft, die große Vorbilder sind für manche Christen. Die Hauptfigur ist nicht die Frau, sondern die Pharisäer. Die ganze Gruppe, die mit Scham nach Hause geht, mit all ihrem Päckchen nach Hause geht. Und Jesus deckt hier auf und sagt, sei nicht wie sie, sondern mach den Schritt auf mich zu. Ich warte mit offenen Armen auf dich. Ich gebe dir einen neuen Weg, neue Hoffnung. Nicht die Männer scheitern hier nur an dieser Geschichte, an dem Vorwurf von Jesus, hey, wer nicht gesündigt hat, werf den ersten Stein. Wir selbst sind es auch. Das heißt, was du nicht willst, was man dir tut, das tu auch keinem anderen zu. Das heißt, sei vorsichtig mit dem, was du sagst über andere, weil Jesus ihnen schon längst vergeben hat, wenn sie das in Anspruch nehmen. Die Männer gehen aus diesem Grund mit Scham und Schuld. Und sie bleibt, nimmt ihr Eingeständnis an und sagt Ja zu diesem Jesus der Hoffnung. Das macht die Ehebrecherin zu einer Riesengewinnerin in dieser Geschichte. Die Talfahrt ihres Lebens wird der Höheflug und sie wird nicht nur alleine beschämt, sondern auch die Pharisäer. Die Frage ist nun, wo stehen du und ich in dieser Geschichte? Was passiert, wenn das reinigende Licht von Jesus auf dich und dein Leben fällt? Machst du die Augen zu und verkriechst dich wieder in eine dunkle Ecke? Oder nimmst du den Mut auf, einen Schritt auf diese Hoffnung zuzulaufen, im Licht stehen zu bleiben und zu sagen, okay, ja, war falsch, definitiv falsch. Aber wenn du mich annimmst, dann bleibe ich. Ich wünsche dir Mut, genau das zu tun. Dass das Offenlegen dich nicht entsetzt, dass du Angst haben musst, sondern das Offenlegen zumindest lieber bei ihm als sonst bei jemandem bleiben darf. Und du sehen darfst, yes, er meint es gut mit mir. Ich muss nicht mit dem Rucksack nach Hause und die Scham muss nicht mehr an mir kleben. Wisst ihr, das Leben der Ehebrecherin hat sich verändert, aber nicht einfach so mit einem Schnips, alles wieder auf Reset, alles wieder neu. Sie hat mit ihren Entscheidungen leben müssen. Aber sie wusste, sie ist nicht mehr alleine. Sie muss nicht alleine dadurch, denn der, der ihr vergeben hat, der ist auf ihrer Seite. Er, der die Scham weggesprochen hat und die Schuld weggesprochen hat, ist an ihrer Seite. Jesus hat das auch nicht leichtfertig gesagt und sagt, okay, easy peasy, kein Problem. Er wusste, wenn er sagt, wenn du mir vertraust, dann kostet es das Leben von Jesus selbst. Er wusste, was passiert. Einige Kapitel weiter, dass er am Kreuz sterben wird für die ganze Scham und Schuld der ganzen Menschheit. Er wusste, einer muss bezahlen. Aber er wusste auch, ich werde bezahlen. Ich will bezahlen. Für die, die noch verloren sind. Die, die mich noch nicht kennen. Die mit ihrer Scham und ihrer Schuld noch wahnsinnig beschäftigt sind. Ich will sie frei machen. Ich will ihnen ein neues Leben schenken. Mit mir zusammen. An meiner Seite. Wenn sie das möchten. Jesus tauscht seine Göttlichkeit mit ihrer Schuld ein. Was passiert mit dem Urteil? Jesus trägt es. Was passiert mit dem Urteil, was über dir und mir steht? Jesus trägt es, wenn du und ich das wollen. Er schenkt Neuanfang, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und wenn es sein muss, jede Sekunde. Er will mit dir hoffnungsvoll vorwärts gehen und nicht, dass du deine Scham und Schuld weiterträgst. Egal, was du gemacht hast, er will mit dir gemeinsam vorwärts gehen, dich frei machen. Die Botschaft der Bibel ist also nicht, wir verändern mal eben die Regeln, damit alle mitkommen können, sondern Stellvertretung. Der, der ohne Sünde ist, Jesus selbst, der Sohn Gottes, steht ein für dich. Unverdient. Voller Gnade, Hoffnung und Zuversicht. Die Geschichte zeigt, dass die Liebe Gottes stark genug ist, um auch den Sündigen zu vergeben und ihm einen Weg zurück ins Leben zu eröffnen. Du hast jetzt ein paar Augenblicke Zeit mit diesem Gott, der selber von sich sagt, ich bin Licht, dich reinzusetzen in dieses Licht. Wenn es dir hilft, mach die Augen zu. Dieses Licht ist hell, ja. Aber spürst du auch seine Wärme? Dieses Licht kann grell sein auf die Sachen gezeigt, die gerade nicht gut laufen. Aber spürst du auch die Hoffnung, die da drin liegt, etwas verändern zu können? Dieses Licht ist erbarmendes Licht. Es will dich nicht blenden, sondern eher das, was dich gefangen hält. Es will dich nicht kaputt machen oder bloßstellen, sondern die, die hinter der Sache stehen. da wo Gott mit dem Licht hinscheint, hab den Mut, nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen mit ihm an deiner Seite. Und zu sagen, ja, Herr, du kannst Sachen verändern. Du bist die Hoffnung auf ein Danach. Du hast mich freigesprochen, weil du mich liebst und siehst. Vater, ich danke dir, dass du überlegt hast, wie kannst du Beziehung wieder zu uns haben. Und du dein Kostbarstes gegeben hast, Jesus selbst, dein Sohn. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Weg bis zum Schluss gegangen bist, dass dieser Weg frei ist, dass du Hoffnung gibst und Leben gibst, dass du mit uns bist, uns nicht verurteilst und immer da bist, wo wir auch sind. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns den Mut gibst und die Kraft gibst, diesen einzelnen Schritt und die Schritte danach in dieser Hoffnung zu gehen. Dass du uns erinnerst an das Versprechen, was Jesus damals gemacht hat. Ich an deiner Stelle, aber wir gemeinsam vorwärts. Ich wünsche dir Mut, selbst im Dunkeln das Licht zu sehen. Und darauf hinzulaufen, weil es gut ist.